Kischmisch. Stimmen aus den Diasporen. Lasst uns gemeinsam den Horizont erweitern, damit Ideen wachsen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kischmisch-Folge. Wir hatten das Privileg, zwei Gäste aus der albanischen Diaspora zu begrüßen, nämlich Shiponi Reja und Iriat Aivasi. Beide sind engagierte Mitglieder des deutsch-albanischen Netzwerks DAMPE. Ja, DAMPE ist ein Verein, welcher offiziell Ende 2022 in Hamburg gegründet wurde, und dieser verbindet Menschen, die in ganz Deutschland leben und Wurzeln im albanischen Sprachraum haben, sei es in Albanien, im Kosovo, in Nordmazedonien, Südserbien und anderen Regionen. Und die Mitglieder setzen sich überwiegend in demokratischen Parteien sowie verschiedenen Organisationen, Vereinen und Initiativen ein. Und in dieser Folge erfahrt ihr, warum die Vernetzung albanischer Menschen so wichtig ist und wie DAMPE dazu beiträgt, die Gemeinschaft zu fördern und zu stärken. Viele Mitglieder haben ihre Heimat aufgrund von Krieg, Unruhen oder Benachteiligung verlassen, und die beiden Gäste teilen mit uns, warum es ihnen am Herzen liegt, mehr Repräsentation in Deutschland zu schaffen und sich gesellschaftspolitisch für demokratische Strukturen in der albanischen Diaspora einzusetzen. Ja, und die Besonderheit dieser Folge liegt auch darin, dass es sich um unseren ersten Live-Podcast handelt. Das heißt, die Aufzeichnung fand vor einem Publikum im Rahmen der interkulturellen Woche im Pinneberg bei Hamburg statt. Und das diesjährige Motto der interkulturellen Woche betonte die Schaffung, Öffnung und Präsentation neuer Räume, gleichzeitig aber auch die Forderung, den Schutz und die Verteidigung dieser Räume. Und wir freuen uns, dass der Kischmisch-Podcast vor Ort einen solchen Dialograum schaffen konnte und damit einen Beitrag dazu leistet, Begegnungen, das Kennenlernen und das Verstehen und die Vernetzung zu fördern. Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Räume allen Menschen zugänglich sind und verschiedene Privilegien existieren, aber wir hoffen dennoch, dass dieser Live-Podcast dazu beiträgt, Brücken zu bauen und Einblicke in die vielfältigen Perspektiven der albanischen Diaspora zu geben. Bevor wir euch in das spannende Interview mit Shiponi und Iriat jetzt mitnehmen, möchten wir darauf hinweisen, dass es bei der Live-Aufnahme einige technische Herausforderungen gab, die zu einer Verzögerung bei der Veröffentlichung führten. Aber trotz dieser Umstände hoffen wir natürlich, dass die Audioqualität euer Hörerlebnis nicht beeinträchtigt. Also genießt das spannende Gespräch und viel Spaß beim Zuhören. Heute möchten wir zwei unserer Gäste begrüßen. Beide sind Personen aus dem achtköpfigen geschäftsführenden Vorstand von DAMPE. Wir möchten euch heute kennenlernen, euer Netzwerk und Themen der deutsch-albanischen Diaspora. Ich möchte einmal Iriat vorstellen, ganz kurz. Iriat Aivasi ist Betriebswirt, wohnhaft in Hamburg und ist im Vorstand des deutsch-albanischen Netzwerks DAMPE. Shiponi Reja, ich darf dich Schiepe gleich nennen, habe ich schon um die Erlaubnis gefragt, ist Wirtschaftsjuristin, auch aus Hamburg und stellvertretende Vorsitzende des deutsch-albanischen Netzwerks. Erstmal möchte ich eine Frage stellen, das machen wir immer in unserem Podcast mit unseren Gästen. Was snackt ihr gerne zum Tee? Also ich bin von der Grüntee-Fraktion, trinke ganz gern Grüntee mit Kischmisch im besten Fall. Und was mögt ihr denn so?
Bei uns gibt es in der Regel schwarzen Tee, glücklicherweise. Und ich nasche ganz gerne Erdnüsse dazu.
Und Schiepe?
Genau, so ein Schwarztee. Ich mag es besonders gerne, wenn da so eine Vielfalt von salzig und süß ist, also sei es Kuchen oder Salzstangen, diese kleinen Salzbrezel, alles sehr süß.
Sehr schön, von allem etwas dabei, ne? Wenn es süß sein muss, dann süß und dann sonst salzig, um auszugleichen, genau. Wir möchten euch ja heute ein bisschen besser kennenlernen und möchten mehr über euer Netzwerk erfahren und über euer politisches Engagement. Iriat, ich fange mal mit dir an. Was bedeutet es für dich, eine Stimme zu haben?
Ja, also besonders kommt aus dem Raum, wo wir herkommen, muss ich sagen, dass eine Stimme haben bedeutet Teilhabe. Also einfach die Möglichkeit zu haben, mitzubestimmen und die regierenden Parteien mitwählen zu können. Ja, wie gesagt, wir kommen aus einem Raum, wo wir viel Unterdrückung erlebt haben und die Möglichkeit nicht hatten. Wir waren eher Bürger zweiter Klasse. Dementsprechend ist das besonders wichtig, und ich glaube halt einfach, dass wir das viel zu sehr das nicht genau oder genug wertschätzen, dass man eine Stimme hat, hier in Kreisen, wo es einem sehr gut geht und wo Wohlstand weit verbreitet ist.
Das war eine sehr, sehr gute Antwort, und ich finde, da sprichst du für viele Diasporen auch. Ja, Schiepe, was assoziierst du eigentlich mit Aktivismus und wie setzt du diesen für dich persönlich um?
Dass man aktiv dazu beiträgt, dass man gehört wird, dass man irgendwie teilhaben kann und sich für seine Interessen einsetzt. Ich persönlich setze das in dem um, wo ich gezielt die Leute suche, die das verwirklichen wollen oder die danach streben, irgendwie die Interessen des Volkes zu hören und auch diese umzusetzen. Und für mich ist es eher wichtig, diese Leute zu unterstützen. Ich persönlich sehe mich eher als den Part, der Leute unterstützt. Ich sehe mich jetzt nicht als den aktiven Part, der jetzt irgendwo in die Politik will und da selbst reden will und selbst bestimmen will, sondern ich finde es immer toll, die Leute, die das so mit Passion machen, dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen.
Das finde ich sehr gut, weil genau die Menschen braucht man am meisten. Genau die sind die Säulen, sage ich. Und sie tragen sehr, sehr viel dazu bei, dass andere Menschen gehört werden. Und ich finde es immer schade, dass diese Menschen auch im Hintergrund eher arbeiten, weil ich finde, die brauchen noch viel mehr äußerliche Anerkennung oder verdienen diese Anerkennung. Aber ich glaube, Leute, die aus diesem politischen Bereich auch kommen, wissen das auf jeden Fall zu schätzen. Also ich weiß es und ich muss sagen, ihr seid wirklich die tragenden Hände. Ja, Idiat, jetzt mal was Essen betrifft, mein Lieblingsthema übrigens. Wie schmeckt die Küche deines Elternhauses, wenn du sie denkst?
Sehr deftig, also schon morgens zum Frühstück, warm. Ja, ziemlich fettig, ziemlich fleischlastig, viel Teig. Ja, das geht, glaube ich, in der Küche.
Aber du magst die Küche, das hat sich auf jeden Fall danach angehört. Okay, Schiepe. Und was klingt in deinen Ohren, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst? Oder an was denkst du?
Also ich muss sagen, meine Kindheit ist ein bisschen gemischt von positiver und negativen Erlebnissen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Frühkindheit denke, denke ich, wie schön es war. Ich habe im Kosovo einen Bauernhof gelegt, wir hatten Kühe, Hühner, Katzen, Hunde. Und das war einfach dieses Idyllische, was dann leider durch den Krieg halt zerstört wurde, wo wir dann nach Deutschland gekommen sind, 98. Und wenn ich jetzt an Kindheit denke, dann denke ich an dieses Gemischte, wie schön alles war, wie dann der Krieg war, der alles halt zerstört hat und kaputt gemacht hat und wie man dann hier sich neu anpassen musste und wie man dann als kleines Kind, sag ich mal, sich in einem fremden Land wiederfinden muss, weil wir sind hier als Touristen gekommen, wir wollten nur meine Großeltern besuchen, dann hat der Krieg angefangen und wir mussten hier bleiben und ich denke dann immer daran, wie es da war. Dann war ich plötzlich ein Stadtkind, das keine Kühe und keine Hühner mehr hatte. Und einfach an diese Anpassung. Aber man denkt eigentlich eher an das Positive und versucht das Negative am meisten auszublenden.
Ja, das hast du ganz toll gesagt. Und ich muss daran denken, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat meine Mami erzählt, dass sie sich ja auch ganz ähnlich gefühlt haben. Als der Krieg in Afghanistan ausgebrochen ist in den 90er Jahren, also zu der Zeit, wo meine Eltern noch nicht in Deutschland waren, haben sie auch nicht damit gerechnet, dass die für immer hier bleiben werden. Also da haben sie Parallelen auf jeden Fall wiedergefunden und wie so eine Art Déjà-vu gespürt. Und das hast du auch gerade ganz gut beschrieben.
Ich glaube, für uns als Kinder war es immer noch ein bisschen anders. Ich glaube, unsere Eltern haben da viel mehr durchgemacht und hatten da viel mehr Druck und Trauma hinter sich. Als Kind findet man sich ja irgendwie immer noch zurecht und wird davon anderen Leuten aufgefangen und unterstützt.
Ja, du hast gerade ein Wort ausgesprochen, transgenerationale Traumata. Das sind Traumata, die ja auch weiter vererbt werden. Die haben wir ja auch und wir verarbeiten sie ja auch für uns. Auch eines der Themen, die wir in diesem Podcast ja auch in Zukunft besprechen möchten. Übrigens, es war ja jetzt am Freitag, der Tag des Flüchtlings. Und da wird einem dann auch wieder bewusst, dass Krieg und Flucht ja auch eines der Hauptursachen oder eines der Hauptthemen für die Menschen, die hier in den Diasporen leben, ist. Und genau diese Traumata zu verarbeiten, ist uns auch ein Anliegen in diesem Podcast. Ja, Iliad, was würdest du aus deiner heutigen Perspektive deinem jüngeren Ich erzählen, was dich bei deinem Aufwachsen- und Erwachsenenalter erwartet, wenn du so zurückblicken könntest?
Ja, interessant. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich einfach erklären oder sagen, dass das Leben nicht fair ist, dass es schwer ist. Und dass man für das, was man möchte oder will, kämpfen muss und hart daran arbeiten muss, weil es einem keiner schenkt. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, den ich im Sinn habe.
Ich glaube, da sind vielleicht noch einige hier im Raum, die das genauso empfinden. Schiepe, du lachst, du auch wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall hat er für uns gesprochen. Schiepe, wenn du... Oder hast du aufgrund deiner Herkunft mal erlebt, die Zuschreibung anders zu sein bekommen? Oder hast du dich manchmal zwischen dieser albanischen Kultur und der deutschen Mehrheitsgesellschaft gefühlt? Wir hatten ja im Vorgespräch, wo wir uns kennengelernt haben, auch darüber gesprochen. Und ich hatte das Wort Hybrididentität. So fühle ich mich. Und genau die Frage an dich gerichtet, wie es dir dabei geht.
Also ich muss sagen, angefangen bei meinem Namen, Schiponi, konnte niemand aussprechen, auch in der Grundschule. Da hieß es immer, hast du einen Spitznamen, auch jetzt im Beruf. schwer. Da fühlt man sich so ein bisschen, man sich denkt, okay, der Name ist doch gar nicht so schwer, das kann man irgendwie lernen, aber man hat halt immer diese zwei Identitäten, die man mit sich trägt und man versucht aus beiden das Beste mitzunehmen. Hybrid-Identität trifft das eigentlich am besten, weil ich könnte jetzt niemals sagen, ich sehe mich ganz deutsch oder ganz albanisch, sondern in Kosovo gibt es dann immer ganz viele Sachen, wo ich dann sehe, wie deutsch ich eigentlich bin, oder dann fühle ich mich halt eher deutsch als albanisch, und hier ist es dann genau andersrum, wenn dann gewisse Punkte oder Sachen halt im Leben aufkommen, wo man denkt, okay, man könnte eigentlich beides kombinieren, und das versucht man ja eigentlich als Migrantenkind am meisten, dass man die Besten aus beiden Welten nimmt und sich damit identifiziert. Und ich würde sagen, ich seh mich als beides, ich sehe mich als deutsch, ich sehe mich als albanisch, aber es gibt halt immer diesen einen Punkt, wo man dann immer so ein bisschen zweifelt und sagt, werde ich in Deutschland auch als deutsch angesehen, werde ich in Kosovo als albanisch angesehen. Und da gibt es halt ganz viele Sachen, die dann einen, sage ich mal, mitnehmen oder aufhören. Zurzeit ist es ja noch so, dass man nur eine Staatsbürgerschaft haben kann. Und ich habe die Deutsche, musste die Kosovarische ablegen, und egal zu welchem Amt man geht oder was man da gerade braucht, sei es eine Vollmacht bei der Bank, du wirst als Ausländer gezählt. Also du wirst dann halt da komplett Ausländer, du wirst auch so behandelt, und dann hast du, sage ich mal, gar nicht dieses Geburtsrecht, obwohl ich da geboren bin und meine Dokumente von dort habe und alles, da bist du deutsch. Und dann denkst du dir so, aber ich gehöre doch auch zu euch.
Ja,
ich gehöre hier dazu.
Ich verstehe dich vollkommen. Du wolltest gerade sagen, es gibt diese Momente, an denen du dann, oder in diesen Momenten wirst du mal daran erinnert.
Genau.
Und die gibt es wirklich in jeglichen Bereichen. Ich habe das ja auch in Schul-, also ich kann wirklich nur aus Erfahrung sprechen, in Schulzeiten gab es Momente, wo ich oft daran erinnert wurde. Und ich habe mich immer sehr bemüht, mich anzupassen oder an die Mehrheitsgesellschaft mich anzupassen, und bin auch nicht immer auf Akzeptanz gestoßen. Und das sind auch Dinge, die ich noch heutzutage auf jeden Fall verarbeiten muss. Und da habe ich auch viel Diskriminierungserfahrung gemacht, und auch im Umkreis, ne, bekommt man das ja auch dann hin und wieder mit. Und das sind diese Momente, in denen du dann auf jeden Fall mal daran erinnert wirst. Und deshalb sage ich Hybrid-Identität, weil ich mir meine eigene Identität aufgebaut habe. Und eine gute Freundin von mir, die sagte mal, man spielt immer eine Rolle. Und man muss sich das eingestehen, das ist gar nicht in diesem schauspielerischen Sinne gemeint, sondern man spielt immer eine Rolle, egal in welchem Raum man ist. Raum im generellen Sinne meine ich. Ob es in der Familie ist, hat man eine eigene Rolle. Ob es in der Uni ist, man hat eine eigene Rolle. Ob du draußen im Freundeskreis bist, ist es eine eigene Rolle. Mit dem Partner ist es eine eigene Rolle. Also wir spielen alle unterschiedliche Rollen. Und wir sind, oder wir haben die Fähigkeit, uns in diese Rollen einzufinden. Und das kann auch sein, dass es vielleicht daran liegt, dass wir aufgrund unserer Herkunft das lernen mussten, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen. Aber wenn man das mal jetzt genauer betrachtet, es sind das Rollen, die wir spielen. Ne?
Ja, stimmt, man ist überall jemand anderes, und
ja,
man passt sich halt
genau
dieser Gesellschaft gerade an.
Ja.
Aber wie du schon sagst, man muss sich das beibringen, man muss sich erstmal dahin entwickeln, weil als Kind oder Jugendlicher machst du das einfach mit. Du siehst, was da gerade gemacht wird in der Schule, da gehst du einfach mit und da fragst du das gar nicht so, sondern du machst das dort, gehst damit und du wirst sozusagen geführt, und der Sache passt du dich an, du passt dich im Klassengeschehen an, du gehst da überall mit, und je älter man wird und desto mehr, dann lernt man auch, dass man das irgendwie kombinieren kann, dass man beide Welten zusammenbringt und das ja wirklich einen ausmacht, sondern
ja,
du bist nicht da die Person, sondern du kannst vielleicht da deine Meinung mit einbringen, und
genau,
als Kind und Jugendliche hast du das halt gar nicht.
Ja, genau. Ja, das darfst du natürlich.
Ich wollte dazu was ergänzen. Ich finde, das ist eine Sache auch von Integration, dass man sich in gewisse Rollen auch gibt. Weil ich finde es ganz problematisch, wenn man so Parallelgesellschaften schafft, wo man in einem ganzen, keine Ahnung, Stadtteil oder sowas nur unter Albanern ist, nur unter Türken ist, nur unter Kurden ist. Und der Friseur ist ein Albaner, der Doktor ist ein Albaner, man redet nur Albanisch. Finde ich das problematisch, wenn man sich gar nicht darauf einlässt, auf die neue Heimat. Und das ist dann auch, glaube ich, ein Fehler unsererseits, dass wir es nicht schaffen, uns auch mit dem auseinanderzusetzen, wo wir uns befinden.
Was die neue Heimat ist,
ja,
genau, was ich ja anfangs auch in der Begrüßung beim Publikum erwähnte, war ja, dass die neue Heimat, ob man das, Heimat ist ja auch, das ist auch nochmal so ein Begriff, da kann man ja noch eine eigene Podcast-Folge mit euch nochmal drüber reden. Es ist auch ein Begriff, was ist denn Heimat? Was bedeutet denn Heimat? Und ich glaube, um den Rahmen jetzt hier nicht zu sprengen, deshalb sprachen wir ja auch von dieser Hybrid-Identität, dass man quasi von beiden sich die Vorzüge zieht und dann eine Zwischenidentität hat, und deshalb Hybrid-Identität. Genau, und Ediat, du bist ja im Vorstand aktiv und du hast ja da auch bestimmte Aufgaben. Was sind denn deine Aufgaben für den Erhalt, das Wachsen und die Organisation in diesem Netzwerk?
Ja, wie gesagt, wir sind ja eine Gruppe von Vorstandsmitgliedern. Ich bin einer von zwei Vorsitzenden und ich sehe meine Aufgabe darin, zu koordinieren. Es gibt halt viele unterschiedliche Leute innerhalb des Vereins, wir sind ungefähr 50 Mitglieder und viele unterschiedliche starke Charaktere, die gewisse Ideen haben, wo es hin soll. Und ich sehe, wie gesagt, meine Aufgabe darin, das so ein bisschen zu koordinieren, zu streamline und einfach so eine geradlinige Idee unseres Vereins nach vorne zu bringen. Und ja, was darüber hinaus noch wichtig, finde ich, ist, dass wir einfach einen Raum schaffen, der von Respekt geprägt ist, wo wir Frauen, Männer, diverse, was auch immer, einfach die Möglichkeit geben, dass sie sich wohlfühlen. Und für uns ist sehr wichtig, dass nicht nur die, die laut sind und nach vorne gehen, gehört werden, sondern wir versuchen uns wirklich auch immer Zeit zu nehmen für diejenigen, die, wo wir wissen, dass viel drin schlummert, in denen schlummert, aber sie sich nicht trauen, nach vorne zu gehen. Ja, das heißt, wir versuchen wirklich diesen Diskurs zu schaffen mit der ganzen Gruppe und uns wirklich Ideen aus der ganzen Gruppe zu holen und wirklich möglichst umfangreiches und großes Bild unseres Vereins zu schaffen, nach vorne zu bringen.
Schiebe, auch du nochmal zur Vorstandsarbeit. Was hat dich denn angesprochen, dem deutsch-albanischen Netzwerk beizutreten und was, beziehungsweise wie möchtest du dich in deiner Rolle im Vorstand einbringen?
Ich habe ja meine politische Arbeit, sag ich mal, damit angefangen, dass ich mich bei Wettbewerbslose mit eingebracht habe und da unterstützt habe. Da war es dann für mich wichtig, dass da eine Partei ist, die für das steht, wofür ich stehe, die, sag ich mal, meine Interessen vorantreibt und wo ich der Überzeugung war, dass die gut für Kosovo ist, was sie natürlich auch ist, wie man sieht. Und so ist es halt weitergegangen. Wie schon gesagt, ich sehe mich halt als Unterstützer und finde es ganz toll, so eine Leute, die was Gutes anstreben und gute Ideen haben, weiter voranzubringen. Und daher war ich auch sofort dabei, bei Dampe die ganzen Leute zu unterstützen. Wir sind ja ein Netzwerk aus überparteilichen Mitgliedern, da haben wir von allen Parteien Leute da, von der CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne, alle demokratischen deutschen Parteien. Und mein Ziel ist es, diese Mitglieder einfach weiter voranzutreiben, die zu unterstützen und für die da zu sein und mein Bestmögliches zu machen, um das Netzwerk weiter voranzubringen.
Dankeschön. Ja, Schiebe, du kannst das Mikro gleich bei dir behalten, ne? Eure Mitglieder haben unter anderem ja einen familiär-biografischen Bezug zu den Ländern Albanien, Kosovo, Nordmazedonien oder Montenegro. Und ihr seid teilweise ja mehrsprachig aufgewachsen und könnt euch ja daher mit den Menschen aus diesen Ländern verständigen. Was eröffnet euch die Mehrsprachigkeit an Zugängen dort, aber auch hier in Deutschland?
Ich finde, Diversität ist immer gut und je mehr Sprachen man spricht, desto vorteilhafter ist es für einen. Egal welche Sprache es ist, als Sprachen, die wir von zu Hause aus mitbekommen haben oder die wir in der Schule gelernt haben. Und ich muss sagen, unsere Kommunikation ist meistens auf Deutsch. Ich persönlich bin ein Mensch, der es gerne mischt. Sobald ich da einen Albaner mit mir habe, switche ich von Deutsch auf Albanisch innerhalb eines Satzes. Also meine Sätze sind komplett durchmischt. Und in Kosovo ist das natürlich dann ein Vorteil, dass du mit diesen Leuten vor Ort kommunizieren kannst, dass du deine Muttersprache sprichst. Und wenn du in einem Land bist, wo niemand deine Sprache spricht oder du diese Sprache nicht verständigst, dann ist es ja immer schwer, sich mit jemandem mit Händen und Füßen zu unterhalten. Aber ich muss sagen, es gibt halt sehr viele Albaner in unterschiedlichen Ländern. Was ich dazu noch ergänzen wollte, wir haben auch Mitglieder, die aus Südserbien sind. Viele wissen immer gar nicht, dass es in Südserbien auch eine ganz große albanische Community gibt. Und was eigentlich der Unterschied zwischen uns allen ist, so der Akzent innerhalb dieser Region, so wie hier innerhalb Deutschlands, dass es die Schwaben, die Bayer und die Norddeutschen gibt, dass wir halt diese unterschiedlichen Akzente haben. Aber das ist halt ganz gut, wenn man sich austauschen kann. Und es gibt in jeder Sprache Wörter, die man nicht übersetzen kann. Und wenn dann jemand dir gegenüber ist, der das versteht, was du eigentlich sagen willst, dann ist das immer ein Vorteil.
Da hast du recht. Übrigens, diese verschiedenen Dialekte, die gibt es auch in Afghanistan. Also man versteht sich, man kann sich auf jeden Fall verständigen und wir haben ja auch zwei Amtssprachen, aber da stimme ich dir vollkommen zu, auch was die Sprichworte angeht. Man kann es halt nicht ganz genau übersetzen. Aber es ist schon cool, wenn man dann sieht, dass es da Leute gibt, die dann das verstehen und dann kann man über einige Dinge zusammen lachen.
Ja, auch die Situation, wo wir über irgendwas diskutieren und dann fällt einem das einfach jetzt mal auf Albanisch oder auf Deutsch nicht ein und dann sagst du es einfach und alle wissen direkt, was gemeint ist.
Genau, das zum Thema Rollen switchen, übrigens Sprachen switchen. Wenn man dann auch so viele Sprachen beherrscht, dann kann man das auch ganz gut und dann einfach auf einer anderen Sprache kurz erklären, ne? Oder umsprechen halt dann. Ja, Iliad, wir sprechen ja auch gerade über euer Netzwerk und ein größeres Thema, zu dem ihr euch ja positioniert, ist ja der andauernde Konflikt mit Serbien. Serbien grenzt ja westlich an Montenegro, südlich an Nordmazedonien und befindet sich nördlich an Kosovo, wo es regelmäßig ja zu massiven, aber auch bewaffneten Auseinandersetzungen kommt. Übrigens, ganz aktuell, ich glaube letzte Woche Sonntag, habe ich teilweise in den Medien, in den sozialen Medien das mitbekommen. Dazu komme ich jetzt. Und ihr sprecht euch ja als Netzwerk gegen die Bestrebung von Separation der Bevölkerungsgruppen aus. Habt ihr den Eindruck, dass die Lage, insbesondere aktuell an der Grenze in der deutschen bzw. in der europäischen Politik, sowie in den Medien hier vor Ort thematisiert wird? Und was macht das mit euch?
Ja, auf jeden Fall. Also man ist da auch ein bisschen anders sensibilisiert dafür, wenn man aus der Region kommt. Ja, das heißt, wenn das einfach auftaucht in den Medien, kriegt man das sofort mit. Dementsprechend, ich glaube schon, dass es durchaus umfangreich kommuniziert wird und berichtet, also gut berichtet und viel darüber berichtet wird. Ich glaube, was nicht so durchdringt bei den meisten, ist, dass wir so eine Art Situation Russland-Ukraine-Konflikt im Kleinen haben, im Kosovo. Und ich glaube, die meisten sind sich darüber nicht bewusst, dass die Eskalation eigentlich kurz bevorsteht. Ja, ich glaube, das muss man sich nochmal einfach vor Augen führen. Die allerwenigsten hätten, glaube ich, vermutet, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Ich glaube, das hätten wahrscheinlich 95% der Leute nicht gedacht. Da gab es sicher Experten, die das gedacht haben, aber die meisten waren nicht der Meinung und die meisten Ukrainer waren nicht der Meinung. Ja, und genauso ist es in Kosovo. Wir haben eine riesige Armee, der wir gegenüberstehen als Kosovo-Albaner, die im Norden ist, die sich einmal komplett quasi um den Norden Kosovos positioniert hat mit 48 Stationen, wo hochmilitarisierte Kräfte am Werk sind. Und es gab jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, gab es eine Spezialeinheit oder Paramilitärs, die in den Kosovo eingedrungen sind mit knapp 40 Mann, wurden dann zurückgedrängt, aber dabei ist halt ein Polizist gestorben, es wurden drei Terroristen, wie gesagt, der Russen, weil es ein Terrorakt ist, wurden ermordet. Und das ist einfach nur ein kleines Signal dafür, dass der Konflikt eigentlich kurz bevorsteht. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute sich dem nicht ganz bewusst sind, auch in Europa, in der EU nicht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man so laut wie möglich das erzählt und das klar macht, damit wir nicht den gleichen Konflikt wie Russland, Ukraine im Kleinen, im Balkan haben.
Ja, schiebe gerne.
Ich würde nur kurz dazu ergänzen wollen, dass wir halt gegen die Trennung der Minderheiten sind. Für uns ist Kosovo ein Zuhause für alle. Also da stehen wir halt auch alle hinter. Da soll jetzt keine Trennung von Minderheiten geben oder Benachteiligung von Minderheiten. Ich gehe mal davon aus, dass das hier keiner weiß, aber in unserer Verfassung ist das auch so niedergelegt, dass alle Minderheiten ihr Mitspracherecht haben und alle ihre Rechte haben und so soll es auch sein. Kosovo soll ein Land für alle sein, nicht nur für die Mehrheitsbevölkerung der Albaner, sondern auch die Verstärkten und die Serben und alle sollen friedlich miteinander leben. Deswegen ist ein solcher Konflikt, von dem Iliad gerade berichtet hat, einfach traurig. Aber man muss auch dazu sagen, dass er nicht von den Serben des Kosovos kam, sondern es ist eine Terrorgruppe, die von Serbien nach Kosovo gekommen ist. Also das muss man halt ganz ganz stark betonen, es waren keine Leute aus Kosovo, sondern es kam von außen her, die halt da ihren Terroranschlag geplant und verübt haben.
Ja, danke auf jeden Fall für diese Aufklärung. Aufgrund dieser aktuellen Geschehnisse bekommt man ja nur das mit, was uns hier jetzt in diesen westlichen Medien ja auch gezeigt wird. Und das muss man ja auch kritisch hinterfragen. Und deshalb finde ich das ganz gut, dass ihr heute hier seid und auch uns da nochmal so einen Einblick gegeben habt. Und dass du das auch nochmal so betont hast, weil viele wahrscheinlich das auch gar nicht wissen. Also danke dafür, Anna Schiepe. Im Rahmen von Dampe plant ihr ja auch viele Projekte, auch hier vor Ort. Und wir hatten ja im Vorgespräch über einige Sachen gesprochen. Ich weiß, dass du natürlich einiges auch nicht verraten darfst. Das ist klar, aber vielleicht kannst du ja selbst das ganz frei beantworten. Welche Projekte plant ihr zurzeit und wie wollt ihr denn diese mobilisieren? Vielleicht darf kannst du ja von einem Projekt erzählen, als Beispiel.
Also für uns ist halt ganz wichtig, dass wir einander unterstützen, jetzt innerhalb Deutschlands, weil unser Fokus ist immer noch in Deutschland. Dabei geht es aber nicht nur um uns und unser Netzwerk, sondern wir möchten auch gerne mit anderen Vereinen und anderen Institutionen zusammenarbeiten. Aber natürlich möchten wir auch gerne in unseren Heimatländern, alten Heimatländern, gerne Projekte realisieren. Und da ist halt einiges geplant, aber da dürfen wir leider noch nicht so viel verraten. Nur was für uns wichtig ist, sind Austausch. Wie schon gesagt, Diversität ist immer wichtig und man kann von jedem lernen und auch andere können von unserem Wissen profitieren. Und dabei haben wir ein Projekt im Hinterkopf, was einen solchen Austausch beinhaltet. Und dabei geht es halt um genderpolitisches Engagement und dabei wollen wir dann gerne auf Augenhöhe einander gegenüberstehen und austauschen und schauen, was man dort mit einbringen kann, aber was wir vielleicht von denen lernen könnten und hier mit reinbringen können. Wir haben zum Beispiel in Kosovo ganz viele junge Frauen, die in der Politik tätig sind und die haben ja einen ganz anderen Werdegang als die Frauen hier und es ist ja auch interessant zu wissen, wie die dahin gekommen sind, was sie dafür durchgemacht haben und wie ist es hier in Deutschland, sich als Frau durchzusetzen, weil hier ist es ja auch nicht ohne. Man hat ja immer noch überwiegend Männer, die in der Politik eine hohe Position genießen und diesen Austausch möchten wir halt gerne herstellen und mit solchen Projekten uns auch einfach einander gegenseitig unterstützen und austauschen.
Genau, also wie ich schon gesagt habe, bestimmte Projekte, da kann man nicht allzu viel zum jetzigen Zeitpunkt sagen, aber was wir sagen können, ist, dass wir auch regelmäßig Veranstaltungen organisieren mit recht hochrangigen Politikern, nicht nur aus dem Kosovo selbst, sondern auch aus Deutschland. Wir sind sehr gut vernetzt, unsere Mitglieder sind extrem gut vernetzt, arbeiten für Bundestagsabgeordnete oder sind im Verein aktiv, kennen sehr gut auch Politiker aus dem Kosovo. Wir hatten beispielsweise eine Veranstaltung mit dem Gesundheitsminister aus dem Kosovo, der uns sozusagen Rede und Antwort gestanden hat, besonders in der Corona-Zeit. Und diese Veranstaltungsreihe werden wir auch weiterführen. Das heißt, wir werden die Möglichkeit darstellen, dass man sich engagiert und mitmacht in diesen Gesprächen, beziehungsweise zumindest zuhört und Fragen stellen kann an diese Politiker. Und wie gesagt, das sind Sachen, die wir auf jeden Fall weitermachen werden. Und solche Veranstaltungen wird es immer wieder geben. Hauptsächlich digital, weil unsere Mitglieder sind deutschlandweit vertreten. Dementsprechend ist es nicht so ganz einfach, alle zusammenzubekommen. Und unsere Gäste sind natürlich auch dementsprechend stark im Kosovo engagiert. Deswegen ist es oft nicht so einfach, sie vor Ort zu haben. Aber wir können das digital ganz gut tun.
Ja, danke auch nochmal, dass du das ergänzen konntest. Wo nimmt ihr denn im gesellschaftspolitischen Engagement Herausforderungen wahr und in welchen Räumen ist es schwer, Gehör zu finden? Vielleicht hast du da so die ein oder andere Lücke, wo du sagst, da hast du auf jeden Fall noch Bedarf?
Ja, also wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt, mit Themen auseinandersetzt, möchte man immer, dass Leute, die einem zuhören, das mit der gleichen Ernsthaftigkeit und der Wichtigkeit erachten wie man selber. Ja? Aber das kann man nicht gewährleisten, das ist einfach so. Und was uns auffällt, ist, wenn wir beispielsweise mit Bundestagsabgeordneten sprechen oder Landtagsabgeordneten, wo wir quasi so ein bisschen Lobbyarbeit betreiben für den Kosovo oder die kosovo-albanische Community, dass viele sich nicht so gut auskennen. Ja? Und was für uns wichtig ist, und wir haben, glaube ich, damit auch ganz gut gelernt umzugehen, dass wir keine 30-seitigen Essays an Bundestagsabgeordnete schicken, weil wir wissen ganz genau, dass sie das nicht lesen. Ja, und damit erreicht man gar nichts. Sondern wir versuchen, das, wie gesagt, machen wir ganz gut, glaube ich, kurz und knapp innerhalb von ein, zwei Seiten Infos zu vermitteln, zu schicken und einfach Sachen bekannt zu machen. Stipe hat vorhin die ganzen Albaner im Süden Serbiens thematisiert, die stark diskriminiert werden und die auch quasi Bürger zweiter Klasse sind, muss man ganz klar sagen, in Serbien. Und da, wie gesagt, für die engagieren wir uns auch und viele Leute wissen nicht, dass denen so schlecht geht. Ja, die wissen einfach nicht, dass die quasi wirklich Bürger zweiter Klasse sind in Serbien. Und um wirklich Bundestagsabgeordneten auch das mitzuteilen und das klar zu machen, müssen halt, wie gesagt, Kommunikation viel mehr betreiben und viel, viel engagierter, aber wie gesagt, nicht mit zig langen Briefen, sondern kurz und prägnant, damit die Leute geht und sich dann die Infos selber quasi holen.
Ja, du sagtest ja gerade, dass ihr euer Blick oder euer politisches Engagement ja auch in diesen Grenzgebieten, dass ihr euch auch darauf fokussieren möchtet, was ich richtig gut finde, weil genau die Minderheiten immer die sind, die dann ja in der ganzen politischen Atmosphäre dann untergehen. Richtet sich dann euer Blick hauptsächlich auf die albanischsprachigen Regionen oder schaut ihr auch auf die Bedarfe der albanischen Communities hier in Deutschland?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir versuchen beides abzudecken. Sicher ist es so, dass ja, das Bedürfnis der Albaner, die quasi in den Balkan sind und unten sich befinden, aktuell viel höher sind. Ja. Wir leben hier in sehr, sehr guten Umständen, ja, in Wohlstandsgesellschaften und dementsprechend kommt man hier einigermaßen klar. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ganz viele Themen hier auch Albaner betreffen, die nicht ja, behandelt werden, beziehungsweise wo man Schwierigkeiten hat. Stieber hat vorhin die Staatsbürgerschaft angesprochen, die doppelte Staatsbürgerschaft, die jetzt gerade aktuell Thema ist. Und da versuchen wir uns auch zu engagieren und unsere Kontakte und die Kontakte zu unterschiedlichsten Politikern zu nutzen, um wirklich das auch voranzutreiben. Ja. Ein großes Thema war beispielsweise auch die Führerscheine, die aus dem Balkan beispielsweise, aus dem Kosovo oder Albanien nicht anerkannt wurden. Ja, das heißt, die ganzen Leute, die haben hier gelebt seit Ewigkeiten und deren Führerscheine wurden einfach nicht anerkannt. Ja, Touristen aus Albanien dürfen herkommen und Auto fahren, aber Leute, die hier leben, dürfen nicht Auto fahren. Was einfach Quatsch ist und total unsinnig. Ja? Und dementsprechend, das ist etwas, was erreicht wurde, dass das mittlerweile gestattet ist oder erlaubt ist. Und wir bilden uns nicht ein, dass nur wir das gemacht haben, weil natürlich die Lobbyarbeit dahinter sehr groß war. Aber das sind so eines der Themen, die halt die Albaner, die hier leben, betrifft. Und das heißt, nicht nur, wir vertreten nicht nur die Albaner unten, sondern auch die hier sind.
Ich möchte mal in den nächsten Part übergehen. Das ist ein kleines Spiel, was wir vorbereitet haben. Ich hoffe, das kommt nicht überraschend. Wir haben ein Spiel, was ganz gut also zur IKW auch passt, weil es um Räume geht. Und auf diesen Karten sind Fragen in Bezug auf das Thema Raum. Und vielleicht mögt ihr ja nacheinander eine Karte ziehen und vielleicht einmal die Frage dann vorlesen. Und dann sollt ihr ganz spontan, was euch in dem Moment in den Sinn kommt, beantworten. Wenn die Frage nicht gut ist, könnt ihr gerne auch eine andere Karte ziehen.
Die Frage ist, welchen Raum braucht es dringend? Ich glaube, es braucht einen Raum, einen Schutzraum, wo man mit Respekt behandelt wird, wo man mit Würde behandelt wird, egal welche Meinung man vertritt, ja, und einfach gehört wird. Man kann sich dann im Diskurs natürlich, man kann sich streiten, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber es gilt einfach die allgemeine Regel, oder sollte in diesem Raum die allgemeine Regel gelten, Respekt, Würde und Anstand und ja.
Sehr schön. Schiebe, was hast du gezogen?
Welchen Raum willst du öffnen? Ich würde mich eher anschließen und sagen, dass es einen Raum bedarf, wo man mit Respekt und Gleichheit und Augenhöhe gegenübersteht und man frei kommunizieren kann, was die persönlichen Bedürfnisse sind. Und das bedarf es, glaube ich, in jeder Gesellschaft, dass keiner benachteiligt wird, sondern dass man sein Bestmöglichstes versucht, dass man gleichgestellt ist, dass man auf Augenhöhe aufeinander trifft und dass man möglichst niemanden benachteiligt.
Dankeschön. Edi, du kannst gerne noch eine Karte ziehen. Dann machen wir mit zwei Karten jeweils und dann können wir auch gerne weitermachen.
Die Frage ist, welcher gemeinsame Raum macht Spaß? Ich finde es witzig, weil Stipe hat es vorhin erklärt, wir sind hier in unserem Verein sind wir eine große Gruppe von Albanern aus unterschiedlichen Regionen, aus Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo, Albanien und jeder hat so seine eigenen Dialekte und man stößt ab und zu an seine Grenzen, was das Verständnis angeht. Ja, viele Sachen versteht man aber nicht. Es gibt einfach witzige Momente, die einfach lustig und Freude bringen bei Worten, die man einfach unterschiedlich nutzt. Es gibt zum Beispiel das Wort Sob. In Kosovo sagt man dazu Zimmer. Und in Albanien heißt Sob aber Ofen. Ja, und ich war in Albanien und habe da Urlaub gemacht und dann hieß es, dass die Sob ist nicht in Ordnung. Und ich so, was ist denn gerade nicht in Ordnung? Das ist doch ein Zimmer, das ist doch alles in Ordnung. Ja, nee, die funktioniert nicht. Die ist nicht ganz in Ordnung und muss an Strom angeschlossen werden. das hat ewig gedauert, bis ich begriffen habe, dass damit was ganz anderes gemeint ist, ein elektrisches Gerät. Und das sind so Sachen, die Momente, die einfach witzig sind und einfach Spaß machen.
Das hört sich auf jeden Fall lustig an. Komplett zwei unterschiedliche Bedeutungen. Ne? Schiebe, was hast du jetzt noch gezogen?
Wie sieht dein Traumraum aus? Mein Traumraum ist eigentlich, dass alle friedlich zusammenleben, dass alle irgendwie miteinander kommunizieren können, dass es keine Diskriminierung gibt, dass es keinen gibt, der irgendwie ausgeschlossen wird. Ich weiß, es ist eine Traumwelt, es ist auch Traumraum, aber es wäre schön, wenn es ein friedliches Miteinander gibt und wenn man so einen Raum schaffen könnte, dass alle friedlich miteinander umgehen. Das wäre mein Ideal.
Ja, das ist wahrlich ein Traumraum. Ja, dann machen wir mal weiter. Wie eingangs auch beschrieben, möchten wir mit dem Kischmisch-Podcast eine Plattform schaffen, auf der Stimmen aus der vielfältigen Diaspora einen Raum erhalten, der ihre Geschichten erzählt und den Zuhörenden durch das niedrigschwellige Medium ermöglicht, zuzuhören und dadurch vielleicht, wie es in unserem Fall mit Podcasting war, sich mit den Erlebnissen zu identifizieren, die ihre eigenen Erfahrungen repräsentiert sehen und sich empowered fühlen. Ja, wir haben Podcasting auch als eine Möglichkeit kennengelernt, dass sich Menschen mit Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen ihren eigenen Raum nach ihren Regeln schaffen und ihre eigenen Wünsche, Themen und Anliegen platzieren können. Trotzdem beobachten wir, dass die kleinen, privat produzierten Podcasts, wie auch wir davon betroffen sind, von Menschen mit Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen um Sichtbarkeit auf den großen Streamingdiensten kämpfen und nur wenige es geschafft haben, beispielsweise von öffentlich-rechtlichen Sendern gefördert zu werden. Schiepe, woher holt ihr euch eure Kraft für das politische Engagement im Dump-Netzwerk beziehungsweise im Netzwerken und was gibt euch das, aber wo spürt ihr auch eure Grenzen?
Also die Kraft nehmen wir eigentlich aus den gegebenen Situationen. Also ich persönlich sehe das immer in der Notwendigkeit und wir leben ja zum Glück in einem Land, wo wir viele Möglichkeiten haben und wo wir relativ frei sind und alles selbst in die Hand nehmen können und viel dahingegen arbeiten können, was uns betrifft und was uns antreibt. Und ich finde, das motiviert, dass man hier so viele Möglichkeiten hat. Und wir Albaner haben, bei uns hat Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Also nicht nur die deutschen Produkte waren immer gut angesehen, sondern Deutschland an sich war immer sehr hoch angesehen bei uns. Und ich finde es, also ich bin froh, hier leben zu können und auch zu sagen, ich bin auch stolz darauf zu sagen, dass ich hier meine Kindheit und Ausbildung genossen habe. Und es motiviert einen einfach nur, dass man hier die Möglichkeit hat, weitere Leute darauf aufmerksam zu machen, was jetzt in Kosovo passiert. Weil da, finde ich, könnte es mehr Unterstützung geben. Ich persönlich finde, dass wir früher viel mehr Aufmerksamkeit auf diese Problematik gelenkt bekommen haben, die jetzt immer noch da ist, aber die sozusagen hier eher abgeklungen ist. Und zwar wird jetzt mittlerweile wieder über diesen Konflikt da berichtet, aber der Konflikt reitet immer mal wieder aus und diese Thematik ist gar nicht so präsent. Natürlich hat das jetzt auch damit zu tun, dass ja gerade ein weiterer großer Krieg in Europa ist und der Ukraine-Konflikt jetzt größer ist. Nichtsdestotrotz darf man jetzt nicht außer Acht lassen, dass da jetzt wieder etwas ist, wo es woanders nochmal knallen könnte. Und da kommt eigentlich eher die Motivation, dem entgegenzuwirken und dagegen zu steuern, dass man alles Mögliche daran setzt, dass Deutschland und auch die anderen EU-Mitglieder da wieder ihren Fokus weiter draufsetzen und dem entgegenkommen.
Da stimme ich dir vollkommen zu und ich wollte nochmal andocken, weil du sagtest, der Hauptaugenmerk liegt auf den Ukraine-Krieg. Wir haben so viele Kriege auf der Welt und wir haben jeden Tag schlechte Nachrichten und man weiß gar nicht, wo man hingucken muss. Und man muss auch seine persönlichen Grenzen, weil ich ja in der Frage dich gefragt habe, wo denn eure persönlichen Grenzen auch sind, man muss für sich selbst auch eine Grenze finden und auch sich dann stoppen. Ich bin ja auch politisch aktiv und ich merke, dass mir die Kapazität dann fehlt. Ich kann nicht auf alles aufmerksam machen und ich versuche mein Bestes. Und ich habe schon mit meiner Diaspora oder mit der afghanischen Diaspora hier sehr, sehr viel zu tun und ich möchte da auch aktiv für Afghanistan viel machen. Und ich merke, dass es aber so viele Themen gibt, die mich auch interessieren, wo ich aber selbst einfach merke, ich habe die Kapazitäten nicht mehr und die Ressourcen auch nicht dafür. Und da muss man sich dann selbst einen Cut setzen und auch eine Grenze. Und du sagtest ja auch jetzt in Bezug auf Dumpe, ich bin ganz froh, dass ihr da auf jeden Fall dieses Netzwerk auch gemacht habt und dass ihr da euch aktiv engagiert, gerade politisch, weil das halt eben hier einfach im Westen untergeht.
Warte, dazu was ganz
genau, gesagt. Gerne.
Der Grund, wieso, oder eins der wichtigen Gründe, wieso wir uns gegründet haben, liegt einfach auch daran, dass die serbische Diaspora extrem professionell ist. Das heißt, Vereine, Selbstvereine, serbische kunstschaffende Kulturvereine sind extrem gut miteinander vernetzt. Und das zeigt auch so ein bisschen der Kontakt, den wir, wie gesagt, mit Politikern haben, mit führenden deutschen Politikern, die dieser Lobbyarbeit der deutschen Seite extrem stark ausgesetzt sind. Das kriegen wir mit. Das heißt, wenn irgendwas passiert, werden diese Politiker vollgespammt mit allem möglichen Infomaterial aus diesen ganzen serbischen Kulturvereinen, wie toll Serbien noch ist und wie demokratisch und was für ein super Raum das ist für die Leute. Und die Kosovaren sind immer ein bisschen dahinter. Ja? Die sind nicht gut organisiert, das muss man einfach sagen. Es gibt viele Vereine, aber die sind nicht vernetzt miteinander. Und wir verstehen uns als deutsch-albanisches Netzwerk, ja, für politisches Engagement. Das heißt, wir wollen eigentlich die Vereine zusammenbringen und so ein bisschen so einen Kontra, so einen Gegenpunkt zu dem schaffen, was aus Serbien kommt. Immer sachlich, immer detailorientiert und informationsgetrieben und informationsrichtig. Ja, wir verbreiten keine Fake News. Das ist uns besonders wichtig, dass wir einen gewissen Anstand halten, auch in unsere Muslimreihen. Aber wir mussten einfach einen Gegenpunkt schaffen zu dem, was quasi von der anderen Seite kommt.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ediat, schafft ihr euch mit dem Dump-Netzwerk einen Safer Space, in dem ihr euch vor Altersdiskriminierung oder vor allem vor Rassismus schützen könnt? Oder macht es euch sogar dadurch oder durch eure politische Arbeit angreifbar? Weil du ja gerade auch erwähnt hattest, dass ihr dem ja auch einen Gegenpol sein möchtet. Und dafür müsst ihr ja gerade stehen. Ihr seid einfach auch in der Öffentlichkeit dann damit und zeigt eure Gesichter. Und es ist ja nicht außer Acht zu lassen, dass da auf jeden Fall Konflikte sind. Und gerade was die Diaspora-Kids dann angeht, man weiß es nicht, wie sie untereinander sind. Ich kann das jetzt nicht so beurteilen. Ich habe im Freundeskreis nur einige, also durch euch auch einige, kennengelernt. Aber ich habe das ja auch von den Diaspora-Kids mitbekommen, dass die da, wenn es um das Thema Serbien geht, das ist ein sehr heikles Thema. Und selbst die Diaspora-Kids untereinander fangen an, sich auf einmal zu hassen. Ja, es geht schon in so eine feindliche Richtung.
Absolut. Also ich glaube nicht, dass wir uns einen Safe Space bauen. Das wäre auch sehr illusorisch, weil wir treffen uns regelmäßig zwar, aber sehr selten mit der Gruppe. Das heißt, jeder von uns hat sein eigenes Leben. Wir entkommen dem nicht, was uns quasi entgegentrifft. Ganz im Gegenteil, ich glaube schon, dass wir uns angreifbar machen, wenn wir Sachen posten, wenn wir uns positionieren, öffentlich, glaube ich, dass wir uns schon angreifbar machen und auch Hass ausgesetzt sind. Ja, wenn man sich Kommentare durchliest, wenn es solche Diskurse gibt, was dann von jeweiligen Seiten kommt, ist sehr, sehr, sehr hanebüchen und sehr aggressiv, sehr schlimm. Da gibt es auch Morddrohungen beispielsweise und sowas. Von daher, ich glaube schon, dass man dem sich aussetzt, aber was ist die Alternative? Also die Alternative ist zu schweigen und nichts zu sagen und nichts zu machen und sich dem zu ergeben. Und das ist für mich keine Alternative. Deswegen machen wir angehört weiter.
Das finde ich sehr gut. Ja, die Gründerinnen unseres Geschmisch-Podcasts identifizieren sich ja als afghanisch-diasporisch, aber die eigene Bezeichnung ist ja nicht immer statisch und kann sich ja verändern, je nach Kontext. Ebenso aber auch zugeschrieben werden, was wir ja oft auch erleben. Das ist eine Frage an euch beide. Erlebt ihr das persönlich, dass ihr immer wieder mit der Frage nach Identität konfrontiert werdet? Und wollt ihr dies mit der Selbstbeschreibung als deutsch-albanisches Netzwerk aufbrechen und damit einen eigenen Raum schaffen, in dem eine eindeutige Zuordnung gegebenenfalls aufgelöst wird?
Sehr interessante Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, was für uns wichtig ist, einfach mit dem Namen deutsch-albanisch, wollen wir einfach ausdrücken, das in unserer Brust herzuschlagen. Wir sind aus dem Kosovo, aus Albanien, aus der Region, aber trotzdem leben wir hier. Wir sind hier zur Schule gegangen. Ich könnte mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, wieder zurückzugehen für immer. Ich bin gerne dort, ich bin gerne dort im Urlaub, ich treffe gerne meine Familie dort, aber ich lebe hier. Dementsprechend ist das, glaube ich, einfach eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ja, natürlich, man ist immer wieder damit konfrontiert, aber also mit der Problematik, dass man quasi so eine Zwischenidentität oder eine Doppelidentität hat. Muss man sich immer auseinandersetzen. Aber ich nehme das als etwas Positives wahr. Also es gibt viele, viele Aspekte, die ich aus der Region mitnehme, die für mich positiv sind, die hier nicht stimmen. Mhm. Beispielsweise das Familienbild. Ich finde es ganz problematisch, wie hier mit älteren Leuten umgegangen wird, beispielsweise. Altersheime finde ich ganz kritisch. Und dort ist es nochmal natürlich auch bedingt durch die Armut und so weiter. Es ist halt einfach so, dass man mit älteren Leuten zusammenlebt. Ja? Großeltern leben mit den Enkelkindern zusammen und haben nochmal ein zum Beispiel, ich habe eine Nachbarin, die 94, mit 94 Jahren verstorben ist und hat fast 40 Jahre ganz alleine gelebt in ihrem Haus. Der Sohn war in Brasilien mit den Enkelinnen und ich finde das einfach kein Leben. Das finde ich ganz schlimm und das sieht man hier ganz, ganz verhäuft und viel, viel mehr als unten. Das finde ich so ein Beispiel. Was hier einfach besser ist, einfach die Organisation, die Leute achten und respektieren Ordnung. Ja? Und das sieht bei uns halt wenig aus. Dementsprechend das Beste aus beiden Welten mitzunehmen, ist für mich einfach ein riesen Vorteil. Deswegen versuche ich, das eher als positiv zu sehen, als die negativen Aspekte zu sehen.
Ich schließe mich eigentlich in einem Punkt mit Jan. Man versucht wirklich das Beste von allem zu nehmen und deutsch-albanisches Netzwerk. Wir leben in Deutschland, wir haben halt alle diesen albanischen Hintergrund, den wir immer noch in uns tragen und diese Doppelidentität halt leben. Und so möchten wir das eigentlich auch wiedergeben und ausleben. Wir wollen jetzt hier nicht sagen, wir bringen jetzt das Albanische nach Deutschland oder wir bringen das Deutsche nach Kosovo oder den anderen albanischen Regionen, sondern es geht einfach um die Verbindung von beiden. Und für alle von uns ist halt Deutschland die Heimat und ich gehe da komplett mit. Jetzt schon, glaube ich, 4-5 Mal im Jahr in Kosovo, aber trotzdem ist Deutschland meine Heimat, zu der ich immer wieder zurückkommen würde. Und ich erwähne das jetzt nochmal mit den Staatsbürgerschaften, aber für mich ist das zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, beide Staatsbürgerschaften zu haben, weil so habe ich immer das Gefühl, dass ich eine Identität abgeben muss oder mich von der einen trennen muss. Und daher bin ich auch froh, wenn das für alle gilt, weil das wird ja jetzt nicht nur für uns Albaner zählen, sondern für alle wird das wieder möglich sein, dass man eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Und so muss man sich halt nicht von irgendeiner trennen und man hat auch nicht diesen inneren Konflikt mit sich selber, weil ich weiß, wie es für mich war, als ich die Staatsbürgerschaft abgeben musste. Aber so kann man einfach beides kombinieren und beides auslegen. Und das ist auch Ziel von uns, dass wir beide Welten verbinden.
Das finde ich sehr schön. Einen Zwischenweg für sich finden, das hast du schon ganz gut gesagt. Und es ist zwar vielleicht für einige nur ein Stück Papier, aber es ist ein Dokument und das ist ein sehr, sehr wichtiges Dokument, das sehr viel bedeutet für einen. Du sagtest, man gibt dieses Dokument in dem Moment ab, aber was es in dir innen ausgelöst hat, du hast quasi eine Identität abgegeben, offiziell oder formell. Und die kann dir aber so keiner mehr nehmen. Das Dokument ist ja das eine an sich, was greifbar ist, aber deine Identität und wenn du sagst, ich bin es aber trotzdem und das kann dir keiner nehmen. Ja, euer Netzwerk ist ja auch eine Möglichkeit, eigene Erzählweisen und eine Sprache zu nutzen und Kritik damit zu äußern, damit diese auch an gesellschaftlichen Diskursen teilnehmen kann. Versteht ihr euer Netzwerk auch als einen Ort aktiver Aushandlungsprozesse innerhalb der albanischen Community und als eine Entwicklung zur Mitgestaltung des Lebensraums? Ich glaube, wir haben teilweise das schon am Anfang so ein bisschen zusammen bequatscht, aber vielleicht mögt ihr da nochmal zum Abschluss dieser Frage was zu sagen.
Also viele unserer Mitglieder sind ja Mitarbeitende von Politikern, von Bundestag, Abgeordneten. Unsere Co-Vorsitzende arbeitet im Europabüro im Saarland und diese Personen können dann weitere Informationen weitergeben. Wie schon gesagt wurde, werden ja gewisse Politiker mit irgendwelchen Fake News dann vollgesandt. Aber es geht ja eigentlich im Großen und Ganzen darum, die Sachlage möglichst sachlich darzustellen und diese auch an den Mann zu bringen, besonders an die Leute, die es betrifft oder die da irgendwelches Handeln voranbringen können. Und unser Ziel ist es definitiv einfach, unsere Mitglieder zu unterstützen, dass die weitere Arbeit in ihrer Karriere weiter aufsteigen können, dass sie weitere Arbeit voranbringen können. Und ich würde das eher als Sprachrohr sehen, indem wir gewisse Interessen einfach weiter vorantreiben können. Wie schon Elliot mit dem Führerschein weiter ausgeführt hatte, dass die Führerscheine nicht anerkannt wurde. Und es gibt diverse Gruppen. Wir konzentrieren jetzt uns natürlich auf die albanischen Migranten, aber es gibt halt gewisse Gruppen, die dann irgendwas von sich mit hierher bringen, was irgendwie gehört und behandelt werden muss. Und Deutschland ist ein großes Land, in dem noch weitere Sachen halt weiter vorangebracht werden müssten und mit eingebracht werden müssen. Und es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat, diese Interessen irgendwie voranzutreiben und dass diese Probleme, sag ich mal, auch gehört werden können. Daher ist es für uns besonders wichtig, dass unsere Leute, die da ihre gewissen Agendas vorantreiben wollen, dass die auch von uns unterstützt werden.
Was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, dass wir als Verein überparteilich sind. Ja, und Überparteilichkeit bedeutet für uns nicht nur Überparteilichkeit in Deutschland, sondern Überparteilichkeit auch in Kosovo, ja, oder in anderen Ländern. Das heißt, unsere Mitglieder sind, gehören allen ja, demokratischen Parteien an. Wir haben Leute von den Grünen, wir haben Leute von der CDU, wir haben Leute von der SPD, weil es uns, weil unser Ziel oder das, was wir wollen, sehr niederschwellig ist eigentlich. Ja? Wir wollen eigentlich nur einen sicheren Raum haben, wo Leute respektiert werden, wo jede Stimme gehört wird, wo jede Stimme gleich ist. Das klingt so banal, ja? Aber in den Gegenden, wo wir, oder aus den Gegenden, wo wir herkommen, ist das nicht so. Ja? Es entwickelt sich dahin nach und nach, aber es ist nicht so. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, wenn man sich in Deutschland das anschaut, ist das wahrscheinlich schon erreicht. Aber in diesen Regionen, wo wir herkommen, ist es halt nicht erreicht. Ja? Dementsprechend ist es halt bei uns wichtig, dass wir aufzeigen, dass das eigentlich ein Konsens ist aus allen Parteien, dass man vernünftig miteinander umgeht, dass keine kriegerischen Handlungen vonnöten sind, dass Menschen auch so miteinander leben können, auch Serben, Kroaten, Bosniaken, Roma, ja, alle möglichen Nationalitäten, die wir in Kosovo haben, die Sterne, die über uns auf der Flagge stehen, die stehen für etwas, ja, die stehen für die ganzen Nationalitäten oder die Menschen mit unterschiedlichen Herkünften. Und ja, wir sehen das schon so als Raum, wo wir die Leute zusammenbringen, die trotzdem unterschiedliche Meinungen haben, aber trotzdem mit so einem Konsens gehen.
Ja, Schiebeck ergänzt gerne.
Ich wollte nur zum Punkt sagen, dass wir überparteilich sind. Also wir haben ja Mitglieder aus diversen Parteien und nicht nur, dass wir einen Verhaltenskodex haben, aber es klappt ganz gut, dass wir da keine Parteienbashing haben oder dass wir uns da irgendwie zu Streitereien kommen, dass wir da irgendwie Themen haben, wo wir einander kritisieren oder sagen, ey, deine Partei, die hat das mal wieder verbockt oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich ein respektvolles Ambiente, wo alle über alles diskutieren können und eigentlich immer nur die Sache im Vordergrund steht. Da wird jetzt niemand irgendwie aufgrund seiner Partei beleidigt oder sonst irgendwas.
Ja, das finde ich ganz gut.
Das wollte ich nur nochmal sagen, ob das klar ist, weil wir verstehen uns alle gut, auch wenn wir andere politische Sichten haben oder irgendwie andere Hintergründe haben, egal ob wir für welche Partei wir im Kosovo stehen und für welche Partei wir hier in Deutschland stehen. Da verstehen wir uns trotzdem alle ganz gut.
Das ist schön, dass ihr so ein gepflegtes Miteinander und ehrenhaftes Miteinander, ein respektvolles Miteinander hegt. Und das ist auch wichtig, weil ihr vor allem ein Ziel ja verfolgt in der Partei. Ihr habt ja, es ist ja egal, welchen oder welche deutsche Parteien sie jetzt hier vertreten oder für wen sie oder welche sie repräsentieren. Im Endeffekt habt ihr doch alle ein Ziel. Und das ist euer politisches Engagement voranbringen und vor allem für Kosovo und für Albanien. Wir können jetzt hier stundenlang weiterreden. Ich möchte einmal den Bogen spannen und langsam zum Schluss kommen. Und möchte mich ganz herzlich im Namen des Podcast-Teams auch bei euch bedanken, dass ihr hier wart. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht in Zukunft nochmal die eine oder andere Folge zusammen machen könnten. Wir haben ja einige Themen, glaube ich, die noch vielleicht offen sind und die vielleicht in der Kürze der Zeit jetzt so nicht besprochen werden konnten. Aber danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr Dampe vorgestellt habt und danke für euer politisches Engagement.
Wir würden uns auch sehr gerne bedanken.
So, ihr Lieben, eine sehr interessante Podcast-Folge neigt sich leider dem Ende zu. Aber bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch einmal einige Erkenntnisse mit euch reflektieren. Ja, in diesem Gespräch haben Schiebe und Ediat uns ja nicht nur Einblicke in ihre persönlichen Geschichten gegeben, sondern auch von ihrer Motivation für ihr politisches Engagement erzählt. Und dabei betonte Ediat vor allem, wie wichtig es ist, eine Stimme zu haben. Und die Möglichkeit auch zur Mitbestimmung sowie Teilnahme an politischen Prozessen, insbesondere in den regierenden Parteien, dass diese von essentieller Bedeutung sind. Und auch vom Wunsch nach Teilhabe und Mitbestimmung kommt vor allem aus einem Raum, also dem Kosovo, in dem viel Unterdrückung erlebt wurde. Ediats Aussage unterstreicht, finde ich, nochmal die Bedeutung von politischem Engagement als Mittel, um gegen eine solche Unterdrückung vorzugehen und auch aktiv an gesellschaftlichen Veränderungen teilzuhaben. Schiebe wiederum teilte auch ihre Erfahrungen als Migrantenkind mit, das sich in einem fremden Land wiederfand, nachdem der Krieg ihre Kindheit verändert hatte. Sie erklärte, wie sie sich zwischen zwei Welten, der deutschen und der albanischen, positioniert und das Beste aus beiden Seiten für ihre Identität als Migrantenkind kombiniert. Und beide Gäste sprachen auch über ihre Kraftquellen für das politische Engagement, wobei Schiebe die Notwendigkeit betonte und Ediat die Alternative des Schweigens als inakzeptabel ablehnte. Ihre Doppelidentität als deutsch-albanisches Netzwerk spiegelt die Verbindung beider Welten wider und sie möchten diesen Raum nutzen, um ihre Herkunft mit Respekt zu behandeln und ihre Identität zu leben. Und mit klaren Worten machten Schiebe und Ediat auch deutlich, dass es wichtig ist, ja, die Vielfalt der Gruppen in Deutschland anzuerkennen und auch zu behandeln, um einen Raum für gleichberechtigte Diskussionen zu schaffen. Ja, und bevor es jetzt zu Ende geht, möchten wir noch ein paar kleine wichtige Hinweise geben. Schaut mal in die Shownotes dieser Folge rein, denn dort findet ihr auch Informationen sowie Links zu dem deutsch-albanischen Netzwerk Dampe und natürlich auch zu uns. Also ein großes Dankeschön an euch alle fürs Zuhören. Euer Interesse und eure Unterstützung bedeuten uns wirklich sehr, sehr viel. Und wenn ihr mehr vom Kischmisch-Podcast hören möchtet, dann besucht uns doch gerne auf Spotify, Instagram oder LinkedIn. Ja, dort könnt ihr auch keine Folge verpassen und bleibt immer auf dem neuesten Stand. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, zögert bitte nicht, uns über die genannten Plattformen zu kontaktieren, weil wir uns immer über Feedback freuen und auch eure Beiträge. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Kischmisch-Podcasts. Das war Kischmisch, Stimmen aus den Diasporen. Vielleicht schaffen wir es, eine Veränderung in unseren Denkweisen anzustoßen.